Ich möchte meine Ansprache heute hier, meine Zeit mit euch, gerne mit einer guten Botschaft beginnen. Viele von euch haben das schon gehört, aber nachdem ich vor vielen Monaten einmal hier vorne gestanden bin und euch auch um eure Gebete gefragt habe, für meine Schwägerin Christina, die eine Krebserkrankung durchgemacht hat, möchte ich auch von hier vorne noch einmal an alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben, verkünden, dass sie frei ist von ihrem Krebs. Sie ist ganz geheilt, es sind keine Spuren übrig geblieben von diesem Krebs in ihrem Körper. Und von daher vielen Dank für eure Gebete. Und wir hoffen natürlich darauf, dass es nie wieder zurückkommen wird, aber es liegt in Gottes Hand. In jedem Fall ist sie von ihrem Krebs befreit worden und sogar jetzt, obwohl wir das nicht für möglich gehalten hätten, eigentlich noch einmal schwanger geworden, was auch nicht selbstverständlich ist. Also da so gesehen vielen Dank für eure Gebete und wir wollten das auch gerne einfach mit euch teilen, weil wir Gott sehr dankbar sind dafür. Auf der anderen Seite, und darum geht es heute in meiner Predigt, haben wir gerade in den letzten Wochen und Monaten auch wieder einige Dinge erlebt, die uns ein wenig erschüttert haben, immer wieder auch mal vielleicht entmutigt und näher zu Gott gebracht, auch ins Gebet zu ihm geführt. Ich habe gerade die letzten zwei Wochen mit meiner Familie in Österreich wieder verbracht. Wir sind dieses Jahr bewusst öfter auch in der Heimat gewesen, in der früheren, bei unserer Familie, bei Cornelias Eltern auch. Und das hat vor allem damit zu tun, dass Cornelias Vater, mein Schwiegervater, im Frühjahr eine Krebsdiagnose bekommen hat. Und in gewisser Weise muss man sagen, dass es ein großer Segen war, dass es überhaupt festgestellt wurde. Es ist eine Routineuntersuchung gewesen bei seiner Hausärztin, die dort auf dem Röntgen irgendwas Auffälliges entdeckt hat, irgendwelche Flecken. Und dann hat sich herausgestellt, dass er Krebs hat, und zwar im Stadium 4. Also so weit fortgeschritten, dass man im Grunde gar nicht mehr viel machen kann. Aber glücklicherweise ist es zumindest noch festgestellt worden, sonst wissen wir nicht, wie es ihm heute gehen würde. Er hat dann im Frühjahr relativ schnell nach dieser Diagnose auch mit Chemotherapie begonnen und jetzt bald steht die Untersuchung an, wo festgestellt werden soll, ob das auch funktioniert, ob der Körper anspricht darauf. Es ist nicht zu erwarten, dass er geheilt werden kann von der Krankheit. Aber wir hoffen zumindest darauf, dass sie für vielleicht noch Monate oder vielleicht hoffentlich sogar Jahre soweit gebremst wird, dass wir einfach noch Zeit haben mit ihm. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist das ein Umstand, der uns beschäftigt. Und wie wir jetzt in den Herbstferien dort waren, wir jeden Tag mit ihm gegessen, gefrühstückt, Abend gegessen haben, einfach möglichst viel Zeit mit ihm dort verbracht haben, habe ich persönlich viel über das Thema Sterblichkeit nachgedacht. Über diesen Umstand, dass nicht nur mein Schwiegervater, sondern auch ich und am Ende jeder von uns irgendwann sterben wird. Vielleicht dauert es noch eine Weile, aber vielleicht ist es auch schon eher, als wir das denken würden. Und einen Moment habe ich in der Auseinandersetzung mit dieser Sache sehr, sehr deutlich in Erinnerung. Als meine Schwiegermutter mit Calvin und Timothy in die Nähe an einen Fluss gefahren ist und dort haben sie Steine gesammelt. Ich weiß nicht genau, was sie damit vorhatten. Ich glaube, sie wollen irgendwas draus basteln. Aber jedenfalls sind sie dann zurückgekommen mit einer großen Menge von Kieselsteinen dort aus dem Fluss. Und der Timothy hat einen besonders großen Stein mitgebracht. Und dann hat er mir erzählt, Papi, das ist ein Gedenkstein. Ich weiß nicht genau, wie er auf die Idee gekommen ist, aber Irgendwie ist er auf den Gedanken gekommen, dass er einen großen Gedenkstein für seinen Großvater aus diesem Fluss holen würde. Und er hatte dann vor, ich glaube, sie haben damit schon begonnen, den schönen Bund anzumalen. Und er hat auch ein großes lächelndes Gesicht drauf gemalt. Und er hat mir gesagt, dass er diesen Stein auf das Grab vom Opa dann legen kann. Um sich immer daran zu erinnern, wie lieb der Opa ist. Und es soll auch ein Bibeltext drauf, der von der Auferstehung spricht. Um ganz ehrlich zu sein, als er mir das erzählt hat, war ich erstmal ein wenig erschüttert in gewisser Weise. Überrascht oder vielleicht auch ein wenig peinlich berührt. Zumal auch mein Schwiegervater gerade im Zimmer nebenan gestanden ist und das irgendwie mitgehört hat. Und ich irgendwie so ein bisschen wahrgenommen habe, wie er doch ein wenig zusammengezuckt ist. Ich weiß nicht, was in diesem Moment in ihm vorgegangen ist. Ich kann mir das nur ungefähr vorstellen. Wenn ich in seiner Situation gewesen wäre, vielleicht hätte ich mir in dem Augenblick gedacht, ja, wieso denkt denn mein Enkelsohn jetzt schon an den Moment, wenn ich einmal tot bin? Ich bin ja noch da jetzt, ich lebe ja noch. Und diese Gedanken sind mir zumindest auch ein wenig im Kopf durchgegangen. Ich habe mich dann gefragt, ja, ist es denn jetzt schon zu früh, sich Gedanken darüber zu machen, wie es einmal sein wird, wenn er nicht mehr da ist? Ich glaube, Timothy hat auf seine kindliche Art und Weise einen Umgang gefunden mit der Situation. Es ist was seine Art und Weise, mit den Umständen umzugehen. Und ich finde, es ist eigentlich eine sehr berührende Art und Weise, weil er jetzt schon all diese positiven Dinge für sich bewusst macht, die er mit seinem Großvater verknüpft. Und ganz, ganz zentral ist auch mit diesem Stein und mit diesem Text darauf ja auch der Gedanke verknüpft, dass er ihn wiedersehen wird. Und daran glauben wir alle, darauf hoffen wir und darauf vertrauen wir auch. Also so gesehen haben wir eigentlich sehr viel Grund für Hoffnung. Mein eigener Zugang und Umgang ist ein bisschen anders. Ich persönlich versuche die Zeit, die uns noch bleibt, möglichst gut zu nutzen. Das Beste aus den Begegnungen mit meinem Schwiegervater zu machen und einfach jede Gelegenheit zu nutzen, die wir noch miteinander verbringen können. In diesen vergangenen Wochen habe ich persönlich immer wieder auch über mein eigenes Leben nachgedacht. Über meine eigene Sterblichkeit auch. Und ich muss dann das denken, was auch in der Bibel, vor allem in Psalm 89 und dem Psalm 90 zum Ausdruck kommt. Und ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel zur Hand habt, schlagt das doch auch mit mir auf. Wir werden dort einige Verse lesen. In dem Psalmen, Psalm 89 und dort möchte ich einmal zwei Verse herausgreifen, Vers 48 und Vers 49. Und im Psalm 89, in den Versen 48 und 49, stehen folgende Worte. Gedenke. Gedenke, wie kurz mein Leben ist, wie vergänglich du alle Menschen geschaffen hast. Wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sähe, der seine Seele errette aus des Todes Hand? Und natürlich, diese rhetorische Frage können wir beantworten: Niemand. Es gibt niemand, der den Tod nicht sehen wird. Es sei denn, die wenigen, die bei der Wiederkunft von Jesus gerade am Leben sind und lebendig verwandelt werden. Ich sehe hier in diesem Text in der Heiligen Schrift eine Aufforderung, darüber nachzudenken, dass unser Leben endlich ist. Welche Konsequenzen ziehen wir aus diesem Umstand? Wie verändert sich mein Heute, wenn ich mir bewusst bin, dass das Morgen nicht garantiert ist? Im Psalm 90, der als ein Gebet des Mose überschrieben ist, finden wir folgende Worte. Und ich lade euch ein, dass ihr diesen Text mit mir lest. Psalm 90, wir beginnen die Verse 1 bis 6 zu lesen und dann lese ich von Vers 10 bis Vers 12, wo Folgendes steht. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends verwelkt und verdorrt. Ich lese weiter in Vers 10. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist der zentrale Gedanke meiner Predigt heute. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und in diesem Psalm 90 ist so stark dieser Kontrast dargestellt. Auf der einen Seite von der Vergänglichkeit und Flüchtigkeit unseres Lebens. Wie schnell es vorbeigehen kann. Wie ein Hauch, wie ein Traum. Und auf der anderen Seite, und darin haben wir auch den Halt und die Hoffnung und die Zuversicht, diese Beschreibung von Gott. Gott, der im Gegensatz dazu, warte mal, kannst du kurz helfen? Kein Problem, das passiert mir auch manchmal. Dankeschön. Kein Problem. Schön, dass du mitliest. Wir haben diesen unglaublichen Kontrast zwischen unserem Leben und unserer Vergänglichkeit und Gott. Die Berge sind vergänglich, die Welt ist vergänglich im Vergleich zu Gott, der ewig ist. Und dieser Gott, diese Quelle des Lebens, diese Quelle der Ewigkeit, möchte uns Anteil geben an seiner Ewigkeit. Was für ein Kontrast. Unser Leben hier auf Erden ist kurz. Und doch ist alles, was wir haben, doch ist es alles, was wir haben. Wir haben nur dieses eine Leben hier. Und von daher ist jeder Moment, jede Entscheidung in unserem Leben wichtig, bedeutungsvoll und nicht selbstverständlich. Der Psalm beschreibt, dass unser Leben wie ein Schlaf ist. Aber die gute Nachricht darin, die wir vor allem auch im Neuen Testament finden, ist ja, dass wir aus diesem Schlaf auch eines Tages erwachen dürfen. Und was für ein Augenblick wird das sein, wenn wir wirklich zum ersten Mal unsere Augen öffnen und uns bewusst wird, was das für eine düstere und trübe Existenz gewesen ist, die für uns jetzt alles ist. Wir werden eines Tages erwachen zum wahren Leben, zum ewigen Leben. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist wohl einer der bekanntesten Verse der Bibel, auch weit über christliche Kreise hinaus. Im Lateinischen steckt hier dieser Begriff Memento Mori. Und das Memento Mori, das ist so ein Schlagwort, dieses nicht zu vergessen, dass man endlich ist. Das steht manchmal in den Kirchen auch unter irgendwelchen Darstellungen von Toten und dann sind die Totenköpfe da und dass dieses Memento Mori, das kann auch ein bisschen düster werden, wenn man allzu sehr darüber nachdenkt. Aber ich glaube, es steckt auch eine Chance darin. Wie kann uns der Gedanke an unsere eigene Vergänglichkeit klug machen? Das ist ja die entscheidende Frage. Wie können wir klug werden dadurch? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich eine weitere kleine Episode erzählen aus der vergangenen Woche. Cornelia war gerade auf einem beruflichen Einsatz unterwegs und Calvin und Timothy und ich haben ein Gesellschaftsspiel miteinander gespielt. Meine Kinder lieben Spiele und ich eigentlich auch. Aber dieses Spiel war ein bisschen speziell. Es hat schon einen spannenden Titel getragen. Und zwar lautete es Das Spiel des Lebens. Toller Titel, oder? Wir haben das Spiel des Lebens gespielt. Vielleicht kennt ihr das. Manche von euch. Und in diesem Spiel des Lebens hat man so eine kleine Figur in Form von einem Auto und mit diesem Auto fährt man sozusagen durchs Leben. Am Anfang ist da nur eine kleine Figur in entweder rosa oder blau, das kann man sich aussuchen, und mit diesem Auto fährt man sozusagen durchs Leben. Die Geburt, die Kindheit und die Jugendjahre, die werden gleich mal übersprungen vom Feld 1 an. Man beginnt das Leben sozusagen da, wo es wirklich richtig losgeht, nämlich mit der Arbeit. Also man entscheidet sich am Anfang für entweder direkt den Berufseinstieg oder noch ein Studium. Fürs Studium fährt man dann einen kleinen Umweg. Der Arbeitsweg bringt einen gerade direkt zum ersten Gehaltscheck. Und diese Entscheidungen, ja, die definieren dann auch ein wenig den Verlauf des weiteren Spieles, denn es ist sehr wichtig, was für einen Beruf man hat in diesem Spiel. Weil davon ist abhängig, wenn man über so kleine grüne Felder drüber fährt, wie viel Geld man jeweils kassiert. Das ist, vielleicht sind das nur 30.000, aber wenn man ein Arzt ist, dann können das sogar 100.000 sein jedes Mal. Also, nach dieser Entscheidung, wenig später kommt schon ein Feld, da geht es dann um die Hochzeit. Man kommt da auch gar nicht dran vorbei, also jeder heiratet in diesem Spiel. Und kurze Zeit später steht man dann vor der Entscheidung, was soll ich mir für einen Wohnsitz wählen. Ein Haus, eine Wohnung oder vielleicht doch einfach ein Wohnmobil, wenn das Geld noch nicht ganz so viel ist zu dem Zeitpunkt. Ein kleines Stück weiter ist eine weitere Abzweigung, eine Entscheidung. Und man kann sich entscheiden, wähle ich den Weg, Kinder zu bekommen oder doch den anderen. Auf dem Weg mit den Kindern, da ist die Chance relativ gut. Auf dem anderen Weg kann man trotzdem auch schwanger werden. Am Ende ist es Glückssache, mit wie vielen kleinen bunten Figuren man im Auto dann am Ende seinen Weg weiterfährt. Und dann kommt man noch einmal an einen ganz entscheidenden Punkt, sozusagen ein letztes Mal die Chance, sich für einen akademischen Beruf zu entscheiden und eine Ausbildung zu machen und dann doch vielleicht noch einmal etwas später im Leben Arzt oder Apotheker zu werden. Und wenn dann nach dieser Entscheidung und nach den nächsten 2 oder 3 Gehaltschecks entsprechend viel Geld am Konto vor einem liegt, dann kann man noch einmal das Haus gegen eine Villa tauschen. In dieser Villa kann man dann allerdings gar nicht besonders lange leben, denn einige Züge später ist man schon auf dem Weg zur Pension. Bis dahin ist vielleicht noch die eine oder andere schöne und eindrückliche Lebenserfahrung, ein Luxusurlaub oder sogar eine Reise mit einer Rakete in den Weltall. Aber auch dafür muss man Glück haben. Am Ende ist es im Grunde alles reine Glückssache. Ich drehe noch 2 oder 3 Mal an diesem Rad und dann bin ich in der Pension gelandet. Meine teure Villa verkaufe ich und stehe jetzt noch vor der Entscheidung, verbringe ich meinen Lebensabend in einer luxuriösen Altenwohnung oder doch im Seniorenheim. Das Spiel ist aber auch noch nicht ganz fertig, weil ich muss auch noch warten, bis meine Mitspieler alle in der Pension angelangt sind. Erst wenn alle die Pension erreicht haben, ist das Spiel zu Ende und dann wird abgerechnet. Und jetzt ist die Frage, wer hat gewonnen? Welche Bedingungen muss ich erfüllt haben, um am Ende als Sieger dazustehen? Was ist das Ziel vom Spiel des Lebens? Wer das meiste Geld angehäuft hat. Die Enttäuschung im Gesicht meines jüngeren Sohnes darüber, dass er am Ende seines Lebens mit nur 1 Million dastand, während sein älterer Bruder es auf über 2 Millionen geschafft hat, war ziemlich eindrücklich. Ich habe mir in diesem Moment gedacht, was für ein saublödes Spiel. Und verzeiht mir meine Sprache. Wirklich. Das ist der Sinn des Lebens? Ich hoffe nicht. Und ich glaube, wir wissen es besser. Aber doch ist eine Sache an diesem Spiel realistisch. Und zwar folgendes. Die Frage, worauf wir unsere Prioritäten im Leben setzen. Die Frage, welche Ziele wir verfolgen, womit wir unsere Zeit im Leben verbringen, hat einen massiven Einfluss darauf, wie zufrieden wir am Ende unseres Lebens sein werden. Um Timothy über seine Enttäuschung hinwegzuhelfen, war mir die Bibel eine große Unterstützung. Mir ist in den Sinn gekommen, dass es da doch eine Situation gab im Leben von Jesus und ein Gleichnis, das er erzählt hat, das perfekt zu diesem Spiel passt und einen perfekten Gegenentwurf darstellt. Ich habe meinen Jungs ein bisschen Spannung aufgebaut, indem ich gesagt habe, wisst ihr, dass in der Bibel das Spiel des Lebens vorkommt? Jesus redet über dieses Spiel. Und sie waren ganz aufgeregt und wollten die Geschichte gleich lesen. Und dann habe ich sie ihnen vorgelesen. Und auch jetzt dürft ihr gerne mit mir aufschlagen. Der Text findet sich im Lukas-Evangelium in Kapitel 12. Lukas Kapitel 12 und dort lese ich ab Vers 13 einige Verse. In Lukas 12, Vers 13 wird Folgendes berichtet. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm, Jesus: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Dieser Mann hat das Spiel des Lebens verstanden. Er, Jesus, aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Sozusagen, was habe ich mit euren Geldangelegenheiten zu tun? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Keine so blöde Entscheidung eigentlich, oder? Möglichst viel Geld zurückzulegen, damit man dann in der Pension einen ruhigen Lebensabend verbringen kann. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Und in dieser Aussage, wem wird dann gehören, was du angehäuft hast, kommt schon ein ganz entscheidender Aspekt auch indirekt zum Ausdruck. Dieser Mann hatte offenbar nicht einmal jemanden als Erbe. Vielleicht hatte er nicht mal Kinder. Vielleicht hat er sich so sehr auf sein Leben und seine Karriere konzentriert, dass er all seine Beziehungen und seine Familie und seine Freundschaften einfach vernachlässigt hat. Und ich kenne ein Beispiel, tatsächlich ein reales Beispiel von jemandem, der sein ganzes Leben lang immer auf die Karriere ausgerichtet war, der seine Familie vernachlässigt hat, der seine Gesundheit vernachlässigt hat, der seine Freizeit und Gott vernachlässigt hat. Und dann kommt er in der Pension an mit all dem Wohlstand, den er sich aufgebaut hat, und ein paar Wochen später stirbt er an einem Herzinfarkt. Und hat nichts davon. Ich möchte nicht in eine solche Situation kommen. Ich glaube auch gar nicht, dass das so einfach ist, weil so viel Geld ist nicht auf unserem Konto, aber es ist voll okay. Ich brauche nicht mehr Geld als das, was Gott zum täglichen Leben zur Verfügung stellt. Und genau das ist es, wie Jesus dieses Gleichnis auch weiterführt. Das, was jetzt im Folgenden ab dem Vers 22 weiter von Jesus berichtet wird, kennen viele von uns aus dem Matthäusevangelium. Und hier kommen einige spannende Worte und Aspekte zum Ausdruck, die wir in Matthäus gar nicht so finden. Ich lese weiter ab Vers 22. Er sprach aber zu seinen Jüngern. Darum, wegen dem, was er gerade im Gleichnis erzählt hat. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Raben an, sie säen nicht, sie ernten auch nicht, sie haben auch keinen Keller und keine Scheune. Und Gott ernährt sie doch. Wie viel besser seid ihr als die Vögel? Wer ist unter euch, der, wie sehr er sich auch darum sorgt, seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das andere? Seht die Lilien an, wie sie wachsen. Sie spinnen nicht, sie weben nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Darum auch ihr, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und macht euch keine Unruhe. Nach dem allen trachten die Heiden in der Welt. Aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Wir haben einen Vater im Himmel, der unsere Bedürfnisse kennt. Er möchte für uns sorgen. Aber er möchte uns auch frei machen davon, dass wir unser Leben als etwas verstehen, das wir nicht festklammern müssen, unseren Besitz als etwas verstehen, an dem wir uns nicht festklammern müssen, sondern dass wir bereit sind zu geben für andere, für Gott. Jesus sagt, ich lese weiter in Vers 31, und diese Aussage ist uns sicherlich gut bekannt, vielmehr trachtet nach dem Reich Gottes, so wird euch das alles zufallen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft, was ihr habt und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht veralten, einen Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Gott hat uns unser Leben nicht geschenkt dafür, dass wir es aufsparen für irgendeinen besseren Moment. Gott hat uns unsere Familie und unsere Freunde nicht dafür geschenkt, dass wir sie vertrösten, weil wir im Moment was Wichtigeres zu tun haben. Gott hat uns unser Geld nicht in die Hand gegeben, damit wir es möglichst gut verzinst, möglichst weit in der Zukunft für irgendwas verwenden, von dem wir noch nicht einmal eine Ahnung haben, was es sein soll. Er hat uns all diese Dinge gegeben, damit wir sie zum Guten gebrauchen. Die Botschaft Jesu ist deutlich. Sammelt euch Schätze, die von ewigem Wert sind. Trachtet nach dem Reich Gottes, denn es ist das Einzige, was nicht vergänglich ist. Alle diese anderen Dinge vergehen und verbrennen. Nur Gott und Gottes Reich und wir und unsere Freunde und unsere Familien und all jene, die in diesem Reich Bürger sind, werden auch ewig bestehen. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und ich möchte das vielleicht bewusst auch einmal umgekehrt formulieren. Wenn wir als gläubige Menschen Gott und unseren Mitmenschen unser Herz schenken, dann können sie zu einem ewigen Schatz werden, den wir niemals wieder aufgeben müssen. Wem gehört dein Herz? Was ist das Ziel in deinem Spiel des Lebens? Wir haben zwei sehr unterschiedliche Beschreibungen von diesem Spiel des Lebens gehört heute. Und allzu viele Menschen konzentrieren sich tatsächlich auf dieses absurde und verrückte und dumme Spiel und spielen nach den Spielregeln, die die Welt vorgibt, in der es darum geht, wichtig und berühmt und reich und was weiß ich was alles noch zu sein. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann dürfen wir nach ganz anderen Regeln spielen, die uns wirklich frei machen und die uns wirklich das geben, was Wert hat. Das Reich Gottes beginnt schon hier und es beginnt schon heute. Das Reich Gottes ist ewig und unvergänglich. Und jeder Bürger dieses Reiches hat das ewige Leben. Lasst uns nach dem Reich Gottes trachten. Lasst uns Gott an die erste Stelle in unserem Leben setzen und uns seiner Führung und seinem Willen hingeben. Lasst unser Leben geprägt sein von Barmherzigkeit und von Gerechtigkeit und Nächstenliebe. Lasst uns Gemeinschaft miteinander pflegen und den Bedürftigen dienen. Und schließlich lasst uns festhalten an der Hoffnung auf das ewige Leben. Und lasst uns diese Hoffnung mit anderen Menschen teilen. All das bedeutet es, nach dem Reich Gottes zu streben. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen.